Mose, aus dem Wasser gezogen, gerettet aus dem sicheren Tod, aus den Fluten des Nils, gefunden und großgezogen von der Tochter des Pharaos im königlichen Palast Ägyptens. Bestes Essen, bestes Trinken, beste Erziehung, beste Bildung. Wo die anderen seines Volkes als Sklaven leiden, dienen, arbeiten mussten, darum. Und er hatte Glück gehabt, oder? Jetzt aber hütete Mose die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, dem Priester von Midian, weit weg von Ägypten, weit weg von alledem, denn er musste fliehen. Fliehen musste er, denn überschätzt hatte er sich. Helfen wollte er. Aus seiner Position heraus, seinem Volk helfen, mit seinen Möglichkeiten, mit seiner Bildung, mit seiner Kraft. Zugeschlagen hatte er. Einen ägyptischen Aufseher erschlagen hatte er. Denn der hatte auf einen der Seinen immer wieder eingeschlagen. Helfen wollte er. Retten. Mit seiner Bildung, mit seiner Kraft. Aber abgelehnt hatten sie. Wer hat dich denn zum Richter über uns gesetzt? So sagten die Hebräer, die Seinen. Und Mose muss sterben, sagte der Pharao. So musste er fliehen. Und hütete jetzt schon seit Jahren die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, Priester in Midian. Denn hier suchte ihn bestimmt keiner. Vergessen hatten sie ihn, bestimmt. Er, der Fastprinz von Ägypten, der möchte gern Retter seines Volkes, hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, Jahr für Jahr, in den besten Jahren seines Lebens. Nur diesmal trieb er die Schafe über die Steppe hinaus, in die Wüste hinein, bis zum Berg Gottes, dem Horeb, dem Sinai. In der Steppe, da finden die Schafe wenigstens kärglich hier und da noch was zu fressen und zu trinken, aber hier in der Wüste, da ist nichts. Eben nur Wüste. Warum er das tat? Ob er es selber wusste? Vielleicht, weil er sich genau so fühlt mit seinem Leben. Da ist nichts außer Wüste. Vielleicht trieb ihn ja auch die Sehnsucht, nicht nur er die Schafe, sondern die Sehnsucht trieb ihn. Schon oft hatten Menschen Gott gesucht und waren Gott am Berg, am Gottesberg begegnet. Ja, vielleicht war es ja die Sehnsucht, doch noch bei Gott Orientierung und Zukunft zu finden. Vielleicht. So macht er sich auf den Weg. Und auf dem Weg sieht er etwas, das es durchaus öfter gibt in der Wüste dort. Ein Dornbusch, knochentrocken, hatte Feuer gefangen und brannte lichterloh. Nichts Ungewöhnliches in der Wüste. Ungewöhnlich nur, der Busch brannte, aber verbrannte nicht. Das will er sich dann doch genauer ansehen. Und so geht er hin, um zu sehen, was dahinter steckt, was da drin steckt. Und in diesem Hingehen und Hinsehen, da trifft ihn ein Ruf. Es ist, als ob Gott selbst zu ihm spricht. Mose, Mose, sein Name. Es wird persönlich. Und aus dem Hingehen und Hinsehen wird ein Hinhören. Ja, Herr, hier bin ich. Zieh deine Schuhe aus. Der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Er gehört mir. Er gehört zu mir. Er ist voll von meiner Gegenwart. Voll von dem, was ich zu geben habe. Voll von Zukunft und Leben. Gott, hier in der Wüste, wo alles so öde und trocken ist wie in mir selbst? Ja, wenn das wahr wäre. Und Mose zieht die Schuhe aus. Ja, so fühlt sich sein Leben an, wenn nichts ablenkt. Hart, ausgebrannt, öde, Wüste. Und Gott, das soll heiliger Boden sein, so wie sich das anfühlt? Ja, voll von meiner Gegenwart. Voll mit meinen Möglichkeiten. Ja. Aber Herr, das passt doch nicht. Du hier in meiner Wüste, mein Gott, soll das wirklich wahr sein? Ja. Wie? Auch in der Wüste, in mir drin, alles deins, heilig? Ja. Auch die Mose. Ich kenne dich. Ich kenne deine Situation. Und ich kenne die Situation meines Volkes. Ich habe ihre Gebete gehört. Ich habe ihr Schreien gehört. Ich habe ihr Leid gesehen, was die Ägypter ihnen antun. Und ich will sie retten. Mose schaut auf. Ja, ich will sie aus der Hand des Pharao retten. Und sie in ein Land bringen, das ihr Land ist, wo sie leben können, das ihnen gehört, frei. Und deshalb geh. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk aus Ägypten führst. Oh. Keine gute Idee. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich weiß, aber diesmal handelst du nicht auf eigene Faust. Diesmal sende ich dich. Und was soll ich sagen, wenn sie mich fragen? Soll ich sagen, ein Dornbusch in der Wüste hat zu mir gesprochen? Was soll ich sagen, wer mich schickt? Jahwe. Sage, Jahwe schickt mich. Der Ich Bin schickt mich. Der Ich Bin Da sendet mich. Der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, Isaak und Jakobs schickt mich. Jahwe ist sein Name. Er ist für euch da. Er rettet euch. Mose, geh hin. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr hier mir, eurem Gott, an diesem Berge dienen.
Himmel und Erde berühren sich. In der Geschichtenwerkstatt werden Geschichten erzählt und einige waren vielleicht schon da. Und dann ist es so, dass man zu einzelnen Stationen geht und ja, versucht, diese Geschichte dann kreativ auszudrücken. Heute hören wir nicht eine Geschichte, sondern wir hören drei Geschichten. Drei Geschichten, wo Himmel und Erde sich berühren. Und an drei Stationen haben wir auch so ein bisschen vorbereitet. Nee, eigentlich sind es sogar vier. Als Sie reingekommen waren, haben Sie schon ein Bild gesehen und die da sitzen können ein Bild sehen. Sie können es jetzt gerade nicht sehen, dann müssen Sie schauen, wenn Sie wieder rausgehen. Können Sie es erahnen, was da zu sehen ist? Genau, der brennende Dornbusch ist da zu sehen. Und auf die anderen Dinge komme ich noch zu sprechen. Und vielleicht hat ja jemand von Ihnen, nicht nur von den Kindern, Lust, eine Geschichte tatsächlich auch mal kreativ auszudrücken, also ein bisschen Lego dazu zu bauen oder ein bisschen eine Minecraft-Geschichte dazu zu machen. Also dazu dient ja diese Geschichtenwerkstatt auch. Wir hören drei Geschichten, habe ich gesagt. Drei Geschichten und in allen dreien berühren sich Himmel und Erde. Das Schwierige, wenn wir Geschichten lesen, ist, es geht so ganz viel verloren. Ganz viel geht verloren von dem, was da eigentlich noch ist, was sich noch ereignet. Und wir lesen so von einzelnen Ereignissen und wie es gerochen hat, wie es sich angefühlt hat, was noch zu hören war, außer die Worte, das kriegen wir kaum mit. Wir schauen mal auf eine Station, die ist da ganz hinten, die ist eigentlich nicht mehr in diesem Raum, die heißt Klingklang. Und das heißt, da gibt es Dinge zu hören, da kann man eine Geschichte zum Hören bringen. Und einzelne Dinge davon habe ich mal hier nach vorne mitgebracht, um zu schauen, wie hört sich denn diese Geschichte an? Beim Evangelium. Da wird schon die Erscheinung vorweggenommen. beim Evangelium, da ist es so, dass Jesus drei Jünger nimmt und mit ihnen auf einen Berg geht. Auf einen Berg gehen, das ist an sich schon manchmal beschwerlich, aber auf einem Berg, da hört es sich auch ein bisschen anders an. Also es sollte Wind sein, ja? Vielleicht ist es aber auch so ein Wind. Nee, andersrum. Also auf dem Berg, da geht Wind. Da ist es häufig windig. Und er kommt also mit den Jüngern auf dem Berg an. Und plötzlich ist er ganz licht und ganz hell, es strahlt sozusagen alles, sein ganzes Gewand strahlt. Er selber ist strahlend wie die Sonne. Und Carsten, vielleicht könntest du jetzt das nochmal machen. Vielleicht wird es auch begleitet von einem Geräusch. Wir hören das nur. Vielleicht klingt es auch so dazu. Also, wir wissen es nicht. Jedenfalls ist es so, dass Dinge auch zu hören waren. Und auf einmal ist da nicht nur Jesus, sondern da sind auch noch andere. Mose, von dem wir schon gehört haben, und Elia. Und die unterhalten sich. Die sind miteinander im Gespräch. Wie reden die miteinander? Was für Stimmen haben die? Tiefe? Oder ganz hohe? Und reden die ganz ruhig miteinander? Ja. Oder sind die ganz aufgeregt? Wie reden die miteinander? Sie sind im Gespräch. Und dann sagen die Jünger, Mensch, Jesus, lass uns doch Hütten bauen. Für dich eine, für Mose eine und für Elia eine. Ja, und auf einmal ist da noch eine Stimme. Die Wolken ziehen plötzlich auf. Der Himmel verdunkelt sich. Deine Stimme, die sagt, das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen, auf den sollt ihr hören. Und dann sind alle weg. Also, nicht ganz alle. Jesus ist noch da und die drei Jünger sind noch da. Aber die Erscheinung ist weg. Und Mose und Elia sind weg. Und die Jünger, die sind erschrocken. Aber Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Und er sagt, von dem, was ihr hier erlebt, von dem, was ihr hier gesehen habt, da sagt niemandem etwas. Redet davon nicht. Schweigt. Und so gehen sie zurück. Gehen zurück. Vom Berg runter, Wind wird langsam weniger. Sie gehen runter vom Berg und erzählen nicht davon. Aber vielleicht singen sie. Vielleicht singen sie von ihrem Glauben. Ja, wir haben schon zwei Texte gehört, zwei Geschichten von Visionen, wo was gesehen wurde, aber auch wo etwas gehört wurde, wo Gottes Stimme gehört wurde. Und so ähnlich ist es auch bei dem Predigtext für den heutigen Sonntag, dem letzten Sonntag nach Epiphanias. Und das verbindet diese drei Texte miteinander, dass da Visionen stehen und dass da von Gottes Stimme zu hören ist. Aber bevor ich Ihnen diesen Texterzähler, muss ich Ihnen vorher noch sozusagen ein Geständnis machen. Da fangen schon Menschen an zu weinen, bevor sie wissen, worum es geht. Denn ich war schon mal im Gefängnis. Also aus meiner Sicht habe ich gar nicht viel gemacht, um da reinzukommen und Zugegebenermaßen war es auch nicht lange, aber ich war schon mal im Gefängnis. Es war im Januar. Im Januar bin ich da reingekommen. Es war ein sehr kalter Tag. Wir waren eine Gruppe von Vikarinnen und Vikaren, die ins Gefängnis gehen sollten, um mal zu sehen, wie ist es eigentlich, was kann man als Pfarrer noch so machen, außer Gemeindepfarrer zu sein. Und so standen wir vor der JVA Tegel und wir kamen erstmal überhaupt nicht ins Gefängnis rein. Das lag daran, dass jemand raus wollte. Also es gab einen Ausbruchversuch aus dem Gefängnis und weil es diesen Ausbruchversuch gab, ging erstmal gar nichts mehr. Kein Mensch rein, kein Mensch raus und wir standen da in der Kälte und kamen nicht ins Gefängnis. Ja, das wünschen sich manche, dass sie nicht ins Gefängnis kommen. Wir wollten rein und kamen nicht. Und fragten uns, na, was machen wir jetzt eigentlich? Und nach einer Weile dachten wir, jetzt gehen wir, aber dann ging es doch noch rein. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal, auch wenn nur probehalber, im Gefängnis war, man muss mehrere Schleusen durchlaufen. Also wir kamen in einen Raum, wurden durchsucht, wie am Flughafen, dann kamen wir am nächsten und es waren im Grunde nochmal drei Räume, bevor wir ins eigentliche kamen, bevor wir ins eigentliche Gefängnis kamen. Ja, und dort in diesem Raum, in diesem Gefängnis, wurde die Bedeutung von Schlüsseln deutlich. Schlüssel spielen im Gefängnis eine wichtige Rolle. Es gibt da wahnsinnig viele Schlüssel. Das ist nicht so wie sonst mit Generalschlüsseln, ne? Einer passt für alles. Nein, im Gefängnis passt an jede Tür nur ein Schlüssel. Deswegen sind die Schlüsselbunde dort relativ groß. Und es ist auch so, der Gefangene muss in seiner Zelle sein, wird dort eingeschlossen, aber er kommt auch nicht einfach rein in seine Zelle. Wenn er nicht drin ist, wird die Zelle abgeschlossen. Er muss vor der Zelle warten, um wieder reingelassen zu werden. Und deswegen werden die Wärter im Gefängnis eben Schließer genannt. Wir haben es schon gesagt. Ja? Weil sie nichts anderes zu tun haben, als zu schließen. Und so haben Schlüssel schon eine besondere Bewandtnis, gerade im Gefängnis. Und wer Schlüssel hat, der hat Macht. Ein anderes Schlüsselerlebnis geht bei mir noch ein bisschen weiter zurück. Nämlich in meiner Kindheit, oder ich war 5. Klasse, glaube ich, da war es so üblich, dass wir Schlüssel gesammelt haben. Also wir als Kinder haben Schlüssel gesammelt. Kleine und große Fahrradschlüssel von Vorhängeschlössern, von großen Türen und alle möglichen Arten von Schlüssel. Und ich hatte einen riesigen Schlüsselbund. Keine Ahnung, wie viel, 50 Schlüssel oder noch mehr waren da dran. Ich war sehr stolz auf meinen Schlüsselbund. Irgendwann kam die Schulleitung auf die Idee zu sagen, Schlüsselbunde, solche großen Schlüsselbunde sind an der Schule verboten. Warum auch immer. Ja, vielleicht dachten sie, wenn man so einen Schlüsselbund hat, dann schließt man das Lehrerzimmer auf oder was, keine Ahnung. Jedenfalls durften wir diese Schlüsselbunde nicht mit in die Schule nehmen. Klein Jens ließ sich davon nicht abhalten und nahm trotzdem seinen Schlüsselbund mit in die Schule. Natürlich bin ich verpetzt worden, keine Ahnung von wem. Irgendjemand hat gesagt, der hat doch einen Schlüsselbund dabei. Also musste ich zu unserer Schulleiterin. Die hieß damals noch Direktorin und war eine sehr respektable Persönlichkeit, die da vor einem stand und fragte, warum man denn nun diesen Schlüsselbund mitgenommen hat, obwohl es doch verboten war. Und ehrlich gesagt, es gab dafür keinen Grund. Ich habe, glaube ich, einfach nur nicht eingesehen, warum ich die nicht mitbringen darf. Und eigentlich war die Ansage, wer so einen Schlüsselbund hat, der bekommt einen Verweis. Ich bin um den Verweis drumherum gekommen, weil ich mir irgendwie noch nichts anderes habe zu Schulden kommen lassen. Und deswegen sagte sie, na, da wollen wir noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen. War es Gnade, dass ich keinen Verweis bekommen habe? Und war es Recht, dass Schlüssel verboten sind? Sie haben alle Schlüsselerlebnisse. Wahrscheinlich können bestimmt 10 Leute von Ihnen Geschichten erzählen, wo Sie mal ausgeschlossen waren oder jemanden kennen, der ausgeschlossen war. Sei es bei der Haustür oder beim Auto oder wo auch immer. Manche Leute haben Schlüsselversicherungen, haben Schlüssel verloren. Also Schlüssel spielen in unserem Leben eine Rolle. Und wahrscheinlich haben alle von Ihnen auch einen Schlüsselbund dabei. Ja, oder die meisten von Ihnen haben einen Schlüsselbund dabei. Schlüssel brauchen wir. Und der Predigttext, der handelt auch von einem Schlüsselerlebnis. Wie gesagt, noch ein Text, in dem es um eine Vision geht. Noch ein Text, in dem es um die Stimme Gottes geht. Es war Johannes. Johannes, der gerne einen Schlüssel gehabt hätte. Weil er war nämlich in der Verbannung. Johannes wurde auf die Insel Patmos verbannt. Schöne Urlaubsinsel heutzutage, damals weniger, zumindest nicht für Johannes, weil er war dort in Gefangenschaft. Und in dieser Gefangenschaft, da war es eben so, dass er einen Schlüssel gut gebraucht hätte, um von der Insel runterzukommen, kam er aber nicht. Und so war er auf dieser Insel und hatte die Vision von einem Menschensohn, der ihm erschien, in einem weißen, strahlenden Gewand. Jetzt ist Carsten gerade beschäftigt, jetzt würde dieses Geräusch noch mal ganz gut passen. Ich habe aber eine Alternative parat. Ja, in einem weißen, strahlenden Gewand mit Sternen an den Händen, einen goldenen Gürtel, goldenen Füßen, einem Schwert aus dem Mund, Feuer aus den Augen. Eine durchaus respekteinflößende Gestalt, die eine Stimme wie eine Posaune hat. Eine Gestalt, die ihn erstmal zu Boden gehen lässt. Johannes liegt da am Boden, traut sich wahrscheinlich kaum aufzusehen, aber die Gestalt rührt ihn an und sagt einen Satz, den wir schon mal gehört haben. Der gleiche Satz, den Jesus zu seinen Jüngern sagt. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich habe Schlüssel des Todes und der Hölle. Schlüssel. Schlüssel haben ja verschiedene Funktionen. Schlüssel schließen auf und Schlüssel schließen zu. Wenn Sie, als wir heute Morgen hierher gekommen sind, haben Sie vermutlich Ihre Wohnungstür oder Ihr Haus abgeschlossen. Warum? Weil Sie nicht wollen, dass da jemand reingeht. Und wenn Sie nachher nach Hause kommen, werden Sie Ihre Tür wieder aufschließen. weil sie wollen, dass sie reingehen. Schlüssel dienen also dazu, etwas aufzuschließen, etwas zu eröffnen. Aber Schlüssel dienen auch dazu, um etwas abzuschließen, etwas verborgen zu halten. Es gibt Tresore, wo die ganz sicher sind, die abgeschlossen werden, wo möglichst niemand rangeht. In der Geschichte heißt es, ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und wer weiß, wie diese Schlüssel aussahen. Sie können nachher mal gucken. Hier bei dieser Station sind ein paar Schlüssel, wo man mit Sand malen kann, ein paar Schlüssel gemalt. Vielleicht sahen sie so aus, wie sie hier zu sehen sind. Wir wissen nicht, wie sehen eigentlich die Schlüssel des Todes und der Hölle aus? Dort ist eine Station, die heißt Trashbox. Da sind alle möglichen oder unmöglichen Gegenstände drin und unter anderem auch ein Schlüssel, aber ein anderer Schlüssel. Wer sagt eigentlich, dass die Tore des Todes und der Hölle, dass das so ein Schlüssel ist, wie wir ihn kennen, ein Schloss, vielleicht ist es auch ein Schraubenschlüssel. Vielleicht wurde das richtig abgeschlossen oder aber einfach ein Vorhängeschloss. Wir wissen es nicht. Schlüssel des Todes und der Hölle heißt es. Und Jesus, der Menschensohn, der sagt das. Er sagt aber auch, ich bin der Lebendige. Und was heißt es eigentlich, dass der Lebendige die Schlüssel des Todes und der Hölle hat? Schließt er die Hölle auf oder schließt er die Hölle zu? Und ich bin der Überzeugung, Jesus schließt die Hölle zu. Er schließt sie ab. Und er schließt den Tod für uns ab. Vielleicht nicht den physischen, aber den ewigen. Und das ist die Botschaft dieser Geschichte. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, heißt, ich schließe für euch den Tod und die Hölle zu. Dass ihr da nicht hineinkommt, dass ihr da nicht hineinfallt. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle, um sie für euch abzuschließen, um euch davor zu bewahren. Und im Umkehrschluss heißt es auch, ich habe die Schlüssel zum Himmel, um für euch den Himmel aufzuschließen. Wir singen gleich ein Lied, was ganz schön auch zu dem heutigen Tag passt, letzter Sonntag nach Epiphanias. Das heißt, wir beginnen dann schon den nächsten Sonntag mit der Vorpassionszeit. Und jetzt schließt es sozusagen Advent, Weihnachten, Epiphaniaszeit ab. Wir singen ein Adventslied. O Heiland, reiß die Himmel auf, heißt es. Und da heißt es, O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmellauf. Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. Also, Jesus schließt den Himmel auf, dieses Schloss, was davor ist, vor dem Himmel. Das schließt Jesus für uns auf, um den Tod für uns abzuschließen. Amen.